Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Heute ist uns die Lehrerin Laura Nickel aus dem brandenburgischen Cottbus zugeschaltet. Vielleicht erinnern Sie sich, das ist die Frau, die vor einem Jahr zusammen mit einem Kollegen einen Brandbrief an ausgewählte Medien geschickt hat. Es ging um die nicht mehr tolerierbaren Zustände an ihrer Schule im Örtchen Burg im Spreewald. Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie gehörten zum Alltag. Ich grüße Sie in Cottbus, Frau Nickel. Hallo.
Ja, hallo.
So einen Brandbrief schreibt man ja nicht nach ein, zwei Vorfällen. Ganz konkret, was war passiert, dass Sie nicht länger hinnehmen wollten?
Ja, das Ganze ging ja in dem Prinzip schon über Jahre. Also ich habe 4 Jahre an dieser Schule gearbeitet und von Anfang an gab es dort ein gewisses Klima, möchte ich sagen, in dem solche Dinge toleriert wurden. Aber so nach der Corona-Pandemie, kann ich mich erinnern, hat das Ganze auf jeden Fall zugenommen. Da waren rechtsextreme Äußerungen dann tatsächlich an der Tagesordnung und zugehörig dann eben auch noch die Hakenkreuze auf den Tischen und eben auch die, wie soll ich sagen, das Mobbing und Drangsalieren von Schülern, die vielleicht eher alternativer unterwegs waren.
Und was hat das Fass dann zum Überlaufen gebracht? Erinnern Sie sich, in welcher Situation Sie beschlossen haben, wir schreiben jetzt diesen Brief?
Das war tatsächlich ein Gespräch mit Fachkollegen aus der Geschichtswissenschaft und auch Geografie, wo man sagt, okay, man hat sich da zusammengesetzt und man festgestellt, eigentlich, man hat immer das Gefühl, man läuft da so ein bisschen einzeln durch die Gegend, man hat diese Sachen gesehen, man hat es der Schulleitung gemeldet und dann findet man im Gespräch raus, dass man nicht alleine ist, dass da andere sind, die eben solche Beobachtungen auch gemacht haben. Und dass es da zum Beispiel auch eine ganz, ganz große Hitler-Verherrlichung gab, dass es Schüler gab, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, sie trauen sich da nicht mehr alleine auf den Flur. Und da war uns einfach, da kam mir dann der Gedanke an die Rütli-Schule damals in Neukölln und ich dachte, ja, probieren wir es doch mal.
Die Rütli-Schule in Berlin-Neukölln, in der es auch schon mal so einen Brandruf gab, der ja dann auch ein Brandbrief, der auch bundesweit für Furore gesorgt hat. Viele SchülerInnen der Grund- und Oberschule in Burg sind Kinder der sogenannten Generation Baseballschläger der 90er Jahre. Hitlergruß auf dem Schulhof, Hakenkreuze auf Tischen, Kleidung in den Farben der schwarz-weiß-roten Reichsflagge. Rechtsextremes Denken und Auftreten an einer Brandenburger Grund- und Oberschule haben die Lehrerin Laura Nickel und ihren Kollegen Max Teske vor einem Jahr eben dazu gebracht, einen Brandbrief zu veröffentlichen. Als Reaktion darauf gab es Anfeindungen, es gab Hetze, die beiden mussten den Ort verlassen und arbeiten inzwischen an anderen Schulen. Frau Nickel, als Sie da angefangen haben vor 4 Jahren im Spreewald an dieser Schule, mussten Sie wahrscheinlich erstmal verstehen, was es für Gruppierungen und Cliquen gibt, was für Machtverhältnisse unter Schülerinnen und Schülern da vorhanden ist. Können Sie uns diese Schülerschaft noch genauer beschreiben?
Ich glaube, es ist wirklich eine Frage, über die ich mir in letzter Zeit viele Gedanken gemacht habe. Tatsächlich, wenn ich so an meine eigene Schulzeit zurückdenke, da gab es verschiedene Schülergruppen, es gab Jugendkulturen, die dort, es gab die Raver, die Hip-Hopper, an alle, die man sich so erinnern kann. Und heute, also gerade auch in dieser Schule in Burg, aber auch in anderen Schulen, erlebt man hier in der Region, dass es eigentlich dass man momentan entweder rechts ist oder eher zu den Losern oder den Ausgestoßenen gehört. Es gibt keine diverse Jugendkultur mehr. Es ist wirklich dort sehr eintönig, sehr einseitig. Die Jugendlichen finden halt in solchen Ideologien, in so Verschwörungstheorien, in diesem rechtsextremen Gedankengut, werden dann auch befeuert von hiesigen Politikern und finden dort ihre Heimat. Ob die nun alle, die sind natürlich nicht alle durch und durch politisiert, das ist alles eben der Zugehörigkeit geschuldet, aber das ist das, was ich so beobachte.
Das ist ja eine Grund- und Oberschule, an der Sie waren, das heißt von der 1. bis zur 10. Klasse. Es soll Zweitklässler geben, die Heil Hitler rufen und über Kanaken schimpfen. Ist erkennbar, in welchem Alter die Schülerinnen und Schüler besonders gefährdet sind, nach rechts abzudriften?
Ich denke, dass gerade von Zweitklässlern kann man natürlich noch nicht davon reden, dass es dort eine rechtsextreme Grundhaltung gibt, um Gottes Willen. Das sind Schülerinnen, also es gab Vorfälle auch an der Schule, wo man aber davon ausgehen kann, dass dort etwas nachgemacht wurde, was man gesehen hat von größeren Schülern zum Beispiel. Die denken darüber noch nicht nach und ich glaube, da reicht eine pädagogische Handlung auf jeden Fall aus, das nachzuarbeiten und so weiter und so fort. Ich denke so ab der 5., 6., aber auch ab der 7. Klasse geht es dann los, wo dann vielleicht schon mal gefestigtere Meinungen entstehen und auch diese, zum Beispiel die, auch die Ausländerfeindlichkeit dann ja vielleicht quasi schon gelebt wird.
Nachmachen von dem, was Größere sagen, aber vielleicht auch nachmachen, was zu Hause gehört wird.
Das ist eben für uns als Lehrkräfte unglaublich schwer einzuschätzen, das ist unglaublich schwer zu handhaben, weil wir ja eben wirklich nur unseren Wirkungsbereich in der Schule haben und selbst die hin und wieder vorkommenden Elterngespräche können da nicht drüber hinwegtäuschen. Deswegen ist es ja unglaublich wichtig, dass Schule dann zum Schutzraum wird für die Jugendlichen und Kinder, wo sie dann eben merken, okay, an unserer Schule herrschen demokratische Regeln, wir können hier unsere Meinung, die wir vielleicht am Abendbrotstisch noch mit den Eltern besprochen haben, nicht so einfach kundtun.
Sie unterrichten Englisch und Geschichte und ich habe mich gefragt, mit was für einer Haltung Sie den Klassenraum betreten. Also es ist ja nötig, sich erstmal Autorität zu verschaffen und überhaupt eine Lernatmosphäre herzustellen. Was ist das für eine Anspannung, wenn Sie in die Klasse gehen?
Also das ist natürlich, mir ist immer daran gelegen, dass man erstmal eine Schüler-Lehrer-Beziehung herstellt. Ich bin nicht dieser Typ Lehrer, der erstmal hinkommt und, sag ich mal, seine Autorität spielen lässt. Ich versuche immer gleich auf eine gewisse Beziehungsebene mit den Schülern zu gehen, versuche sie abzuholen, wo sie gerade stehen, auch in ihrer pubertären Phase. Da ist Schule erstmal ganz unwichtig, da geht es ganz doll um andere Dinge in ihrem Leben und auch da muss man ein offenes Ohr haben, auch wenn man vielleicht denkt, okay, in Englisch wollten wir jetzt aber gerade zu der Klassenarbeit vorbereiten, da muss man manchmal sehr flexibel sein.
Ja, mit Autorität meinte ich eigentlich auch was Positives. Also ja, es gibt ja verschiedene Formen von Autoritäten. Ja, ne? Sie müssen ja irgendwie akzeptiert werden, sagen Sie mal, es ist vielleicht eher so. Mhm. Und Sie müssen diese diverse Schülerschaft akzeptieren. Wie machen Sie das, wenn da Kinder, Jugendliche sitzen, offen, rechtsradikal denken und sich verhalten? Wie schaffen Sie da eine Beziehung?
Indem man, glaube ich, also das ist natürlich, fällt natürlich dann doch schwer, wenn man merkt, okay, da ist jemand mit einer sehr feindseligen Haltung. Das ist mir zum Glück persönlich noch nicht so oft passiert. Tatsächlich konnte ich auch mit den Jugendlichen, die diese rechtsnationalen Meinungen vertreten, ganz offen reden. Und ich glaube, mir hilft da dieser Blick, dass wir hier gerade in der Schule sind und dass ich diese Schüler versuche, eben gleichwertig zu betrachten und auch so ein bisschen als Produkte ihrer Umwelt zu betrachten, wenn Sie verstehen, wie ich meine. Also nicht unbedingt, dass da ein Schüler sitzt, der bösartig ist. Also sowas so, also ich habe nie meine Schüler als bösartig eingeschätzt, auch nicht die Hitlergrüße zeigen und solche Sachen. Sondern ich sehe sie eben als Produkt ihrer Umwelt und versuche da zu überlegen, wie man die so ein bisschen rausholen kann. Und ich glaube, zuhören und auch ihnen so ein Stück weit Platz zu geben, aber natürlich nicht für ihre rechtsextremes Gedankengut, sondern eben für das, also sie kommen ja irgendwo her. Jeder Schüler kommt irgendwo her und jeder Schüler ist je nachdem entweder sehr empfindsam für solche Gedanken oder eben auch nicht, ne?
Sie haben in dem Brandbrief vom Gefühl der Machtlosigkeit und erzwungener Schweigsamkeit geschrieben. Erzwungener Schweigsamkeit, warum?
Ja, das war eben, man hatte das Gefühl in dieser Schule, dass man einfach mit seiner Meinung da irgendwo alleine dasteht und dass das nicht so gewollt ist. Dass man vielleicht, ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal ein Projekt vorgestellt habe, was so gegen Rechtsextremismus ist. So, es gibt ganz viele tolle Projekte in Schulen übrigens. Und ich wollte das vorstellen in einer Lehrerkonferenz und wurde dann eigentlich relativ schnell abgebügelt mit den Worten, ja, wir müssen aber unseren Unterricht auch schaffen und wir haben jetzt hier wenig Zeit für sowas. Das ist so dieses, okay, offensichtlich, ich habe auch, als der Brandbrief dann draußen war, oft gehört, ja, man spricht über sowas nicht öffentlich. Also es wurde halt nicht gesagt, das Problem gibt es gar nicht. Es wurde eher gesagt, das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Und das meine ich damit so, man ist gezwungen, irgendwo zu schweigen.
Ja, und was sind die Gründe für so ein Klima des Wegschauens? Ist das Gleichgültigkeit oder Angst? Oder gab es auch rechtes Denken bei anderen Lehrkräften?
Da möchte ich ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es verfestigtes rechtes Denken bei anderen Lehrkräften gab tatsächlich. Ich denke, das meiste ist eher auch der Altersstruktur teilweise geschuldet, wobei es natürlich auch viele ältere Kollegen gibt, die ganz hervorragend arbeiten und auch für Projekte offen sind. Aber es gibt eben auch die Kollegen, die sagen, okay, ich habe jetzt hier noch meine 2-3 Jahre. Ich möchte die jetzt einfach in Ruhe verbringen. Ich möchte mich jetzt hier nicht mehr stören lassen. Ich möchte jetzt hier keine Umwälzung mehr. Und also das könnte ein Grund sein. Viele Lehrkräfte sind verwurzelt im Ort. Die kennen die Eltern der Schüler persönlich. Also da gibt es auch Schwierigkeiten, der Hinsicht, also wissen Sie, also das ist, glaube ich, die sind, also gerade in so einer dörflichen Schule ist das ein bisschen schwierig teilweise.
Der zähe Kampf gegen rechtsextremistische Schülerinnen und Schüler, die Lehrerin Laura Nickel hat ihn in einer Schule im Spreewald erlebt und vor einem Jahr einen Brandbrief veröffentlicht, nachdem von Seiten der Schulleitung eben auch keine klaren Konsequenzen gezogen wurden. Was genau, Frau Nickel, haben Sie von der Schule, vom Schulamt und von der Politik gefordert?
Also wir haben erst einmal, als wir damals den Brandbrief geschrieben haben, sind wir noch davon ausgegangen, dass das Schulamt zu dem Zeitpunkt Bescheid wusste. Also wir hatten gedacht, okay, die Schulleitung, die kann es ja eigentlich bei diesen Fällen, die wir da vorgefunden haben, gerade mit dem Hitlergruß und den Parolen, muss das Schulamt doch davon Kenntnis haben. Es hat sich aber herausgestellt, dass das Schulamt gar nicht wusste, dass es solche Vorfälle in dieser Schule gab. Und ich glaube, da haben wir ja das erste Mal auch Sichtbarkeit gefordert. Also wir wollten einfach, dass man wirklich hier in der Region, und Burg ist da kein Einzelfall, wie gesagt, einfach anfängt, diese Vorfälle zu melden, dass man die erstmal, wie soll ich sagen, irgendwo in der Datei hat, dass man weiß, okay, hier ist offensichtlich die wirklich etwas ganz, ganz arg ganz im Argen. Wir haben von der Politik auch gefordert, dass man Unterstützung bekommt, dass man, also das ist auch in unserem Brief zu lesen, wir wollten, weil es ist ja immerhin noch nicht passiert, wir wollen mehr Schulsozialarbeiter, und mittlerweile möchte ich die Forderung eigentlich noch ausbreiten und sagen, wir brauchen mehr Schulsozialarbeiter auch in dem Jugendbereich der Jugendlichen, also gerade dort, wo dann die Schule endet, wenn die dann in ihre Clubs gehen, hier in die Jugendclubs, die sind sehr rechtsbestimmt in der Region. Auch dort müssen die rein, müssen gucken, was dort passiert. Und das ist, also wir brauchen Ressourcen, wir brauchen Personal vor allem.
Was gab es denn und gibt es bislang für Reaktionen von Seiten der Schule, von Seiten des Schulamtes, von Seiten der brandenburgischen Landespolitik?
Also es war sehr verlangsamt, die Reaktion der Landespolitik, aber es gibt jetzt mittlerweile eine 24-Stunden-Meldepflicht, die haben wir durchsetzen können, oder wenn wir so möchten, ist das eine Reaktion auf unsere Forderung oder auf dieser ganzen Sache. Und es gibt auch eine Änderung des Schulgesetzes, das heißt, gerade bei solchen Vorfällen kann jetzt schneller auch, mehr getan werden, es kann bis zu einer Suspendierung gehen. Der Schüler, also das wird also praktisch, es wurde ein bisschen entbürokratisiert, wenn man möchte.
Ja, es sind ja Dinge, die durchaus strafrechtlich hätte verfolgen müssen, ne?
Ja. Gerade bei verfassungsfeindlichen Sachen, natürlich bewegen wir uns ja schon in der Strafbarkeit. Da muss man immer noch gucken, wie alt sind die Jugendlichen. In Burg war es ja auch so, dass diese strafbaren Vorfälle eben auch dann irgendwann auf dem Tisch lagen, aber auch viele der Jugendlichen eben noch unter 14 oder also noch nicht in diesem straffälligen Alter waren. Aber trotzdem gehört diese Sachen gemeldet, ne? Und trotzdem muss man wissen, dass es diese Sachen gibt, weil die Jugendlichen nicht mit dem Alter von 14 plötzlich aufhören, sowas zu sagen.
Wie haben denn die Schüler selbst und deren Eltern auf den Brief reagiert?
Auch sehr gemischt. Also es war ja sowieso eine sehr verrückte Zeit. Wir hatten allerdings dann auch Elternteile, also wir hatten sowohl die Unterstützer, die ich habe E-Mails erhalten, ich hatte ja selber eine Klasse dort, und auch die Eltern der Kinder haben mir geschrieben und gesagt, sie finden das toll, sie finden das wichtig. Oder auch dieser Ausruf, so endlich sagt mal jemand was. Ich kann mich erinnern, dass ich mit meinem Kollegen auf dem Parkplatz stand vor der Schule und da hielt eine Frau an, ich sag mal so um die 50, und sie meinte zu uns, oh, sie wohnt in Burg schon Ewigkeiten und es sagt endlich mal was. Also diese Erleichterung auf der einen Seite oder die Freude oder beziehungsweise Zustimmung auf der anderen Seite, aber natürlich auch das komplette Gegenteil. Wir hatten ja am Ende dann, als wir kurz bevor wir gegangen sind, gab es einen anonymen Elternbrief von irgendwelchen Eltern, Schülereltern, die unseren Weggang gefordert haben mit Unterschriften, und also man hat beide Seiten so erlebt.
Rechtsextremes Denken, Sexismus, Homophobie, wurden Sie auch gezielt persönlich angefeindet, weil Sie mit einer Frau und 2 Kindern zusammenleben?
Nein, tatsächlich nicht. Ich weiß nicht genau, woran es lag, ob es daran lag, dass es noch nicht sehr publik war zu dem Zeitpunkt. Ich habe persönlich tatsächlich, also ich weiß nicht, was hinter meinem Rücken passiert ist, aber persönlich ins Gesicht hat mir das kein Jugendlicher gesagt. Ich hatte dahingehend, ja, muss ich wirklich von Glück reden, gab es nichts. Mein Kollege hat schon mehr teilweise, man hat schon dieses, also oder hinter einem Rücken wurde dann plötzlich das Deutschlandlied angestimmt oder solche Dinge. Das ist eher passiert. Das war eher subtil. Mhm. Subtiles, aber man feinsinniges Verhalten der Schüler. Aber man hat schon gemerkt, also man hat einige Schüler, also das Vertrauen einiger Schüler dann auch verloren. Das hat sich dann nicht anders gestaltet, leider.
Weil Sie haben den Brief ja eigentlich verfasst, weil Sie wollten, dass sich die Situation an der Schule verbessert, dass man eine Strategie entwickelt und die Probleme nicht länger unter den Teppich kehrt. Richtig. Da passiert ja nun inzwischen wohl auch einiges, aber ohne Sie. Warum mussten Sie den Ort verlassen? Warum konnten Sie da nicht bleiben?
Das war tatsächlich dann am Ende eher dem geschuldet, dass wir von außen Bedrohungslagen, also wir hatten ja tatsächlich mehrfach die Woche Kontakt mit dem Staatsschutz. Wir hatten uns darüber verständigt, dass was im Notfall passieren würde, was wir vielleicht auch mal gucken sollen, ob wir nach Hause fahren, ob wir verfolgt werden. Also die Bedrohung kam gar nicht von innerhalb der Schule, sondern eher von außen. Es gab ja auch an der einen Lehrerkonferenz stand plötzlich Mitglieder des Dritten Wegs vor der Schule und haben dort Flyer verteilt. Man wusste, dass die AfD dort im Ort und auch im Umkreis sicherlich sehr genau hinguckt. Man weiß, dass Burg zum Beispiel im Deutschen Haus dort ein Neonazi ein Restaurant betreibt und so. Also man wusste, dass man nicht unbedingt sicher ist. Und das hat mich dann teilweise, also ich glaube, es gab eine Situation, wo ich mit Schülern kurz vor den Sommerferien Eis essen gehen wollte. Und genau an dem Tag kam ein ehemaliger Schüler in die Schule und bedrohte. Max hat das, der hat es mitbekommen, der wurde bedroht. Und
Der Kollege,
genau. Und dann konnte ich zu meinen Schülern sagen, ich weiß nicht, ihr könnt jetzt nicht Eis essen gehen, weil ich nicht weiß, was da draußen gerade ist und wer da steht. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich habe eine Familie, ich habe Kinder, das ist mir zu heikel, ich kann mich ja gar nicht mehr auf den Unterricht konzentrieren. Und dadurch war dann der Schritt zu gehen leider wirklich der einzig richtige in dem Moment.
Haben Sie auch überlegt, ganz auszusteigen aus dem Beruf?
Nein. Also das war wirklich zu keiner Situation oder keiner Sekunde eigentlich ein Gedanke von mir. Also ich mache den Beruf gerne. Ich wusste, dass es, auch wenn es in Burg nicht weitergeht, an einer anderen Schule weitergehen wird. Und ja, aber wie gesagt, bis zum Juni, also bis wirklich einen Monat vor Ende des Schuljahres, wollte ich unbedingt an dieser Schule bleiben und dort, wie Sie sagen, was verändern. So Rütli, so nach dem Vorbild der Rütli-Schule zum Beispiel.
Die Brandenburger Lehrerin Laura Nickel wurde ein Jahr vor dem Mauerfall in Cottbus geboren, 1988. Sie ist also Mitte 30. Die Eltern der Schülerinnen und Schüler, die sie unterrichten, die sind also meist in ihrem Alter. Haben Sie schon in Ihrer eigenen Jugend mitbekommen, wie die rechte Szene in Brandenburg gewachsen ist?
Tatsächlich bin ich ein bisschen jünger als die Eltern meiner Schüler. Die sind jetzt so zwischen 40, Mitte 40. Das ist zwar kein großer Unterschied, das stimmt. Aber tatsächlich, wenn ich auch so mit anderen, mit Freunden rede, die so alt sind, dann berichten die mir teilweise noch sehr von Springerstiefeln, von weißen Schnürsenkeln, von gewissen Frisuren, auch bei den Mädels, dass es damals auch in war und dass man das auch gezeigt hat, dieses Rechtsextreme. Ich tatsächlich bin dann aber noch so ein bisschen da weggeschlittert. Also ich habe tatsächlich, auch obwohl ich hier in Cottbus eben aufgewachsen bin und auch sozialisiert wurde, zwar schon gehört, dass es diese Jugendlichen gibt und habe die teilweise auch gesehen, aber in meiner Schule war das nicht so. Wir waren so dieser Hip-Hopper, wir waren die Emos, wir hatten so ein bisschen mehr Jugendkultur. Und tatsächlich bin ich so ein bisschen dabei, eigentlich, also bei mir waren diese Baseballschlägerjahre dann nicht mehr. Das habe ich tatsächlich so mitbekommen.
Ihre Mutter ist auch Lehrerin. Hatten Sie von ihr schon von solchen Vorfällen gehört?
Ja, natürlich. Und auch von älteren Freunden. Also, dass man eben, das ist ja das, was die heutigen Jugendlichen von den damaligen so unterscheidet. Ne? Damals hat man das so getragen. Man hat sich hier in Cottbus und Sachsendorf einen Jugendclub getroffen. Ganz offen war der eben so, da war jeder Sachsendorfer Jugendliche in dem Sinne dort recht extrem. Und das hat man so auch gezeigt, indem man sich dann eben auch Symbole auf die Jacken draufgestickt hat und solche Dinge. Und Musik gehört natürlich auch in speziellen Weise. Aber das hat, wie gesagt, heute, die Jugendlichen sind da viel subtiler. Also da wird natürlich viel über soziale Medien ausgetauscht. Gerade TikTok ist da ein unglaubliches Sammelbecken für solche Verschwörungstheorien auch teilweise. Und die sehen aber nicht mehr so aus. Ne? Auch die tragen hier zum Beispiel das Label 23. Das sieht aus wie ein ganz normales H&M-Kleidungsstück, ist aber von einem Neonazi, eine Marke eines Neonazis. Ne? Aber das würde man so nicht erkennen.
Mhm. War Demokratiebildung, die ja an der Schule in vielen Fächern stattfinden kann und müsste, war das in Ihrem Studium, Sie haben in Erfurt studiert, war das ein Thema?
Ja, nee, tatsächlich kaum. Obwohl ich ja eigentlich sogar Geschichtswissenschaft studiert habe. Also eigentlich das, wo man sagt, okay, da gehört es ja auf jeden Fall mit rein. Das war eher so am Rande mal und schon gar nicht, als es dann in die Pädagogik ging. Also da hat das keine große Rolle gespielt. Und auch jetzt, wenn ich auch mit Studierenden rede aus Potsdam zum Beispiel, dann sagen die mir auch, nee, das haben wir so nicht in unserem Studium, das gibt es nicht. Und das ist auch so eine Forderung, die Max und ich haben, dass wir sagen, also das gehört da unbedingt mit rein in die Ausbildung, Demokratiebildung. Kollegen auch in der Bürgerschule haben mir gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie so ein Symbol aussieht. Also was ist jetzt verfassungsfeindlich und was nicht? Also wir haben dann tatsächlich Flyer ausgelegt, irgendwie, um erstmal die Kollegen auf so eine Grundbildung grundsätzlich zu bilden. Ja, es herrscht so viel Unwissen, dass man sich ja fast kaum wundern muss.
Sagen Sie mal ein Beispiel.
Ja, zum Beispiel, also das Hakenkreuz können viele noch erkennen, aber die Sonne zum Beispiel oder auch was Parolen, Arbeit macht frei zum Beispiel, dass es verfassungsfeindlich ist, dass man sowas nicht sagt, dass man, das wissen die Kollegen halt einfach nicht. Also da fehlt denen einfach das Wissen darüber. Die sind dann wirklich so, die sagen sich dann halt auch, ist das denn auch in Ordnung, wenn sie sich auch, sagen wir mal, die einfacheren Beleidigungen, die auf dem Schulhof dann stattfinden. Ne? Also ist das dann schon Beleidigung, wenn er sagt, hier, du bist doch schwul oder auch du Jude und solche Dinge. Ne? Also wenn die im Schulhof dann fallen. Ne? Die Kollegen haben dann, also ich weiß nicht, ob es tatsächlich Unwissen war oder ob sie sich da einfach rausreden wollten, gesagt, naja, da sage ich dann erstmal nichts.
Und wie gehen Sie selbst mit so einer Situation um?
Also wenn ich sowas höre, dann rede ich mit den Jugendlichen, dann stelle ich die zur Rede und sage, also das geht einfach nicht. Dann kommt es natürlich darauf an, ist das ein Jugendlicher, der schon sehr, sehr häufig mit solchen Sachen aufgefallen ist. Also man muss da pädagogisch immer ein Augenmaß haben und sagen, okay, ist das jetzt einer, der hat sich hier gerade einmal über die Stränge geschlagen. Dann muss man halt natürlich auch mit dem Jugendlichen sprechen. Man muss aufklären und sagen, du meinst, das ist zwar jetzt zum Beispiel ein ganz normales Wort, aber du meinst es ja nicht, du meinst es negativ, ne? Also auch, dass er sich dessen bewusst wird. Aber viel geht eben, wie ich schon gesagt habe, Beziehungsarbeit. Also es hilft nicht, gleich sofort mit dem Zeigefinger drauf zu zeigen, zu sagen, du sagst das nie wieder und ansonsten gibt's das und das, weil manchmal funktioniert das, wird das trotzdem dem Jugendlichen nicht helfen.
Ne? Haben Sie denn bei einzelnen Schülern das Gefühl, dass Sie da was erreicht haben? Eine Umkehr, eine Abkehr, einen Ausstieg?
Also leider in Burg jetzt nicht tatsächlich. Ich habe mich da auch nicht unbedingt, also wir reden ja viel von den Schülern, die das so machen. Ich habe mich in Burg eher mit den Schülern beschäftigt, die Opfer dessen wurden, sage ich mal, weil sie vielleicht bunte Haare haben, weil sie vielleicht einen Fuck-Nazi-Aufkleber auf ihrem Handy haben, weil sie vielleicht auch mal schon auf einer Demo gegen Nazis waren und dafür absolut, also teilweise körperlich, aber auch vor allem verbal angegangen werden von ihren Mitschülern. Eine Schülerin sagte mir einmal in einer Mensa zum Beispiel, sie hat das Gefühl, dass alle Jungen aus der 9. Klasse mittlerweile rechtsextrem sind. Und es waren halt einige Mädchen, aber auch ein paar Jungen, die sich da versucht haben, stark zu machen, demokratische Werte zu verteidigen. Und die habe ich mich versucht zu kümmern, weil ich die immer versucht habe zu bestärken, dass sie was sie tun, auch richtig ist.
Ja. Ja. Wenn Sie so eine Mängelliste aufstellen würden, was sind derzeit die größten Probleme an den Schulen in Brandenburg und vermutlich nicht nur dort? Sie haben schon genannt, zu wenig Sozialarbeiter, Defizite in der Lehrerausbildung. Was noch?
Es gibt wenig niedrigschwellige Fortbildungsangebote zum Beispiel. Also als Lehrerkraft kann man natürlich Fortbildung besuchen, man muss aber mal drüber nachdenken, ob man gewisse Fortbildungen, und da sage ich jetzt ein Wort, was viele Lehrkräfte oder auch andere nicht mögen, verpflichtend werden lassen. Ne? Also zum Beispiel Fortbildung zur Demokratiebildung zum Beispiel. Wie funktioniert, wie kann man Schüler vielleicht auch ermutigen, in einem Schülerrat sich zu engagieren und versuchen, also sich stark zu machen. Ne? Also, dass man sagt, Fortbildungen könnten vielleicht auch verpflichtend werden für Lehrkräfte. Dass man zumindest so eine Art, wie sage ich mal, der Erste-Hilfe-Kurs, ja, der wird ja auch sozusagen hingenommen. Alle 2 Jahre machen wir den und das muss aufgefrischt werden, das ist wichtig. Warum denn nicht auch mal einen gewissen Abstand dann so eine Fortbildung zur Demokratiebildung zum Beispiel?
Ja, zumal es ja auch eine Überalterung gibt unter den Lehrkräften und sehr, sehr viele Quereinsteiger.
Oh ja, und das ist natürlich das Nächste, dass man sagt, auch die werden ja ausgebildet. Die Quereinsteiger hier haben ein Jahr so eine Grundqualifizierung zu durchlaufen, immerhin, sag ich mal. Die kommen dann in die Schulen, müssen unterrichten, aber die haben zumindest in gewissem Maße auch theoretisches Wissen dann, was sie in die Hand bekommen. Und auch da muss es dann mit rein.
An der Schule in Burg hat die Schulleitung gewechselt. Es gibt Bemühungen, die Probleme da anzugehen. Die Lehrerin Laura Nickel ist Mitte 30, hat also noch viele Jahre ihres Berufslebens vor sich. Allein deshalb lohnt es sich, die Situation an den Schulen zu verbessern. Sie hat das Bündnis Schule für mehr Demokratie mitgegründet. Frau Nickel, was macht dieses Bündnis?
Also das Bündnis ist, sage ich mal, als erste Reaktion relativ zeitnah entstanden. Es war schon Anfang Mai letzten Jahres, also ein paar Wochen nach dem Brandbrief, dass sich damals der Lukas Pejo, ein Pfarrer aus Spremberg, der dort in Spremberg tätig war, und Max und auch ich getroffen haben. Wir haben dann drüber gesprochen, wir haben sehr schnell viele Mitstreiter gefunden. Wir haben dann relativ fix auch eine Demo organisiert, die damals vor dem Schulamt stattgefunden hat. Und aus diesem Bündnis, es war erstmal so eine lose Zusammensetzung aus vielen Interessenten, Leuten, die Lehrkräften, Eltern, SchülerInnen, aber auch anderen, die sehr mit der Situation sehr unzufrieden waren. Dann haben wir praktisch das Bündnis, das hatten wir dann sozusagen, aber wir wussten natürlich noch nicht so genau, wohin damit. Wir hatten noch nicht so ein richtiges Ziel, haben uns dann aber relativ schnell dann auch dazu entschlossen, dass wir irgendwas machen wollen. Wir wollen irgendwie auch eine Hilfestellung geben für die, sag ich mal, Orientierungslosen hier in der Gegend, die vielleicht nicht wissen, wo sie haben die rechte Gewalt in Schulen erleben oder gesehen haben und nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. Also wir wollten ein Auffangbecken sein oder wir wollen das sein. Wir wollen uns vernetzen mit anderen Bündnissen. Wir wollen auch bei Demos eine Rolle spielen, die hier vielleicht stattfinden. Und wir wollen möglichst bald ein Telefon in die Welt rufen, eine Hotline, in der sich dann auch, sag ich mal, Hilfesuchende wenden können. Und wo wir dann nach einem Fragenkatalog erstmal die Situation erfassen und dann dem Hilfesuchenden auch zum Beispiel die Opferperspektive als mögliche, als Hilfe vermitteln können, also dass er sich darin wenden kann.
Ist es auch offen für Eltern?
Natürlich, also für jeden eigentlich, der an Schule oder mit Schule zu tun hat. Das ist natürlich ein sehr weites Spektrum.
Weil die Eltern gibt es natürlich auch, ne? Die mitkriegen, da läuft ja was an einer Schule, das will ich so nicht haben für mein Kind.
Ja, natürlich, das will ich so nicht haben. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Mein Kind hat vielleicht schon selbst Ausgrenzung erfahren oder wurde, weil es eventuell nicht deutscher Herkunft ist, auch schon angefeindet. Auf jeden Fall. Also wir wollen eigentlich eine Vermittlungsstelle sein zwischen Schule und den Hilfsorganisationen, die es hier gibt.
Ist diese ganze Entwicklung jetzt dieses eine Jahr für Sie tatsächlich zu so einer Art Befreiungsschlag geworden? Also haben Sie das Gefühl, nicht mehr eine Einzelkämpferin zu sein, eine, die gegen Windmühlen kämpft? Oder
ja,
ist das noch so auf der Kippe?
Nein, das ist tatsächlich, also das Jahr war ja sowieso, wie gesagt, sehr verrückt. Allein schon auch durch die Auszeichnung, das Treffen mit dem Bundespräsidenten, auch den Kanzler konnten wir die Hand schütteln und allen hochrangigen Politikern. Wir sind lange Zeit so ein bisschen auch geschwommen und wussten gar nicht so richtig, wohin mit uns. Aber ich glaube, jetzt ist es so, dass wir befreit sind, dass wir wissen, okay, das ist unsere Mission, wir wollen hier weitermachen. Das war offensichtlich ein Weckruf, der nötig war. Und das muss weitergehen. Das hat in der Politik auch schon zu Änderungen geführt. Aber es ist immer noch nicht so, dass wir sagen können, okay, wir haben hier eine personelle Ausstattung an den Schulen, die top ist. Wir haben immer noch Probleme. Ja, das darf man nicht vergessen. Also die Probleme sind immer noch da.
Sie liegen aber eben inzwischen auf dem Tisch. Auch das brandenburgische Bildungsministerium hat gerade Zahlen veröffentlicht, die zeigen, dass rechtsextremistische Vorfälle an Schulen massiv zugenommen haben. Mhm. Burg im Spreewald zum Beispiel ist ja auch ein touristisch wichtiger Ort für Brandenburg. Auch aus Cottbus und anderen Orten hört man, dass Betriebe ohnehin schon Not haben, Fachkräfte zu finden. Aber der wachsende Rechtsextremismus inzwischen auch eine ernsthafte Gefahr für den Wirtschaftsstandort ist. Also sind deshalb noch viel breitere Bündnisse gegen rechts gefragt? Bündnisse, bei denen sich etwa auch die Wirtschaft engagiert?
Das wäre natürlich toll, wenn man die damit ins Boot holen könnte. Ne? Also bisher haben wir schon das Gefühl, wir sind zwar schon mehrere, aber wir sind immer noch Einzelkämpfer. Wir sind immer noch angewiesen auf Leute, die wenigen Stellen, die dafür freigeschaufelt werden, die sich hier engagieren, die so auch zum Beispiel auch Christian Müller vom CSD Cottbus, der hier ganz viel macht in der Region, Projekte leitet, auch bei unserem Bündnis sich mit engagiert. Aber es gibt zu wenige Stellen. Ja, also man müsste 5, 6 von ihm haben mindestens, die sich hier vollumfänglich drum kümmern können. Wir machen das alles ehrenamtlich, wir machen das neben unserem Vollzeitjob noch und da ist man irgendwann auch persönlich von den Ressourcen her am Limit. Und das sollte eigentlich auch nicht so sein. Ne? Also man braucht auch eine klare Haltung von Betrieben, von Unternehmen hier, die ganz klar sagen, hier bei uns wird das nicht toleriert und natürlich auch an den Schulen.
Sie sind ja inzwischen an einer Gesamtschule in Cottbus. Wie hat man Sie da aufgenommen? Da wusste man ja, das ist die hat diesen Brandbrief in Burg initiiert. Jetzt kommt die zu uns.
Ja, tatsächlich offen. Also ich hatte schon ein bisschen Bedenken am Anfang. Ich dachte mir, ist man natürlich trotzdem erstmal so ein, wie ist das, man wurde ja auch als Nestbeschmutzer beschimpft und so weiter. Aber man hat eine sehr, sehr offene Schulleitung die einen Empfang genommen hat. Man hat die Kollegen, die auch, sag ich mal, sehr, sehr gemischt aus verschiedenen Schulen kommen. Und ich muss sagen, da bin ich sehr offen und sehr positiv empfangen worden.
Und was macht man an dieser Schule jetzt besser? Was machen vielleicht auch Sie selbst nochmal anders?
Ich muss ganz ehrlich sagen, man braucht nicht sehr viel, um eine Schule besser zu machen. Man braucht zunächst einmal, und das ist einfach das Allerwichtigste, eine Schulleitung, die ganz klar sagt, okay, wir sind hier absolut gegen Diskriminierung und jede diskriminierende Handlung wird von uns geahndet und besprochen und teilweise schwerer geahndet, je nachdem. Man muss nicht unbedingt eine Schule mit Projekten voll kleistern, in Anführungsstrichen, damit die dann irgendwann wieder funktioniert. Das sollte von Anfang an gar kein Problem sein, wenn man eben als Kollegium zusammenhält. Das ist ganz wichtig. Also ein Zusammenhalt im Kollegium ist unglaublich wichtig und eben auch die Schulleitung, die damit spielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch habe ich jetzt hier an der Schule noch gar keinerlei Vorfälle so in der Art jetzt gesehen oder gehört. Natürlich gibt es das auch, aber eher kleiner. Also die Schüler, man kann auch sagen, dass die Schüler definitiv nicht den Ton angeben, so wie es in Burg war.
Im September wird ja in 3 ostdeutschen Bundesländern ein neuer Landtag gewählt. Mit Blick auf Brandenburg, Laura Nickel, könnten sich die demokratischen Parteien mit schulpolitischen Reformen profilieren? Sehen Sie da Ansätze?
Ich denke schon, dass das Thema auf jeden Fall im Wahlkampf eine große Rolle spielt, dass sich die Parteien das auf die Fahne geschrieben haben. Also auch die SPD zum Beispiel hat das in ihrem Wahlprogramm aufgenommen, den Kampf gegen Rechtsextremismus. Und ich denke, dass das auch die anderen Parteien tun sollten, weil zum Beispiel auch die Korrektivrecherche gezeigt hat, was passieren kann, wenn man gewissen anderen Politikern hier vielleicht das Feld überlässt. Und das ist ganz wichtig, dass das Thema als Priorität mit aufgenommen wird, auf jeden Fall, wenn es bisher noch nicht geschehen ist.
Aber die AfD könnte laut Prognosen 30% der Wählerstimmen bekommen. Wie würden Sie das Stimmungsbarometer aktuell in Cottbus beschreiben?
Ähnlich. Also man darf sich da auch nicht die Augen wischen und sagen, jetzt ist alles gut, jetzt sind alle aufgewacht. Nein, es ist tatsächlich noch so, dass die AfD auch hier in Cottbus in der Region sicherlich über die 30%-Marke kommen wird. Und da müssen wir uns dann einfach jetzt, was heißt abfinden? Auf keinen Fall, das ist das falsche Wort. Aber wir müssen uns darauf einstellen. Und das ist ganz wichtig, dass die Zivilgesellschaft aufsteht und dann das richtige Kreuz am Ende setzt und die Parteien dann auch ihre internen Querereien vielleicht dann mal beiseite legen und sich zu Bündnissen formieren, um dann der AfD entgegenzutreten.
Laura Nickel bleibt engagiert in Cottbus, in Brandenburg, in der Schulpolitik und Tag für Tag als Lehrerin. Jetzt hat sie gerade noch Ferien. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Nickel.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Tschüss.
Tschüss.